Gerne gleich schon die zweite Folie, Rolf. Im September 2024 wurde die 40-jährige Christin Shagufta Kiran wegen angeblicher Beleidigung des Islams zum Tod verurteilt. 4 Jahre zuvor hatte ein muslimischer Mann sie beschuldigt, in einer WhatsApp-Gruppe blasphemische, also gotteslästerliche Inhalte verbreitet zu haben. Am 18. September 2024 wurde Shagufta Kiran für schuldig befunden, den Islam und seinen Propheten Mohammed beleidigt zu haben und gemäß Abschnitt 295c des pakistanischen Strafgesetzbuches zum Tode verurteilt. Ihre Familie plant, Berufung einzulegen. Es ist zu befürchten, dass ihr Leben auch dort, also im Gefängnis, ernsthaft bedroht ist. In der Vergangenheit kam es in mehreren Fällen, bei denen Personen wegen Blasphemie angeklagt waren, zu Lynchjustiz. Long und seine Frau Ha leben in einem Dorf im Hochland Mittelvietnams. Das ist gut. Und gehören dem Volk der Hür an, eine ethnische Minderheit. Die Hür glauben, dass alles, Steine, Pflanzen und Flüsse, beseelt sind. Doch Long und Ha konnten diese religiöse Tradition nicht mit ihrem Glauben an Jesus vereinbaren. Dass sie sich nicht mehr daran beteiligten, verärgerte die anderen Dorfbewohner, weil sie befürchteten, Long und Ha würden so die Gunst der Geister vom Dorf abwenden. Eines Abends im Mai 2024 eskalierte die Situation, als der Dorfälteste mit einigen Polizeibeamten und anderen Autoritätspersonen zum Haus von Long und Ha kamen und sie aufforderte, unverzüglich das Dorf zu verlassen. Als das Ehepaar sich weigerte, begannen die versammelte Gruppe, das Haus einzureißen. Long und Ha sahen hilflos zu, wie ihr Haus, an dem sie jahrelang gearbeitet hatten, innerhalb kurzer Zeit zerstört wurde. Sie mussten all ihren Besitz zurücklassen und flohen mit ihrem kleinen Sohn noch in der gleichen Nacht aus dem Dorf. Ha war zu diesem Zeitpunkt im 8. Monat schwanger. Pastor Ignacio und seine Ehefrau Trini leben im Puerto Peñasco, weit im Norden Mexikos. Die Stadt ist eine Durchgangsstation für zahlreiche Migrantinnen und Migranten aus Mittelamerika, die in die USA zu gelangen hoffen. In Zusammenarbeit mit Mitgliedern seiner Gemeinde und Hilfsorganisationen versorgt er die Migranten mit lebensnotwendigen Dingen und bietet gleichzeitig seelsorgerliche Unterstützung an. Den kriminellen Banden in der Umgebung ist dieser durch den christlichen Glauben motivierte Dienst ein Dorn im Auge. Mit der Unterstützung lokaler Behörden forderten sie deshalb von Ignacio zunächst eine horrende Geldsumme als Gebühr für die Fortsetzung seines Dienstes. Und als er nicht bezahlen konnte, brachten sie ihn mit Hilfe falscher Anschuldigungen für mehr als 4 Jahre ins Gefängnis. Nach seiner Entlassung haben ihn Mitglieder mehrerer illegaler Organisationen ausdrücklich davor gewarnt, weiter das Evangelium zu verkündigen. 3 Berichte, welche die Organisation Open Doors veröffentlicht hat. Open Doors ist eine Organisation, welche sich zum Ziel gesetzt hat, das Thema der religiösen Verfolgung, konkret der Christenverfolgung, publik zu machen und dagegen zu kämpfen. Jedes Jahr bringen sie dafür auch diesen Verfolgungsindex heraus. Eine Weltkarte, die eingezeichnet hatte, Länder, in denen Christinnen und Christen für ihren Glauben verfolgt werden. Die Top 10 sind Nordkorea, Somalia, Jemen, Libyen, Sudan, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran und Afghanistan. Wie geht das dir, wenn du das so hörst und siehst? Was macht das mit dir? Warum ich uns heute so früh bei der Predigt und so ganz direkt und ohne Umwege hier mit hineinnehme, ist, weil der Bibeltext, um den es heute geht, genau diese Menschen als Zielgruppe hat. Also Christinnen und Christen, die unter Verfolgung leiden. Es geht um den ersten Petrusbrief und der wurde genau an solche Menschen adressiert. Menschen, die unter größter Not waren, denen Verfolgung unmittelbar drohte oder die mitten in Verfolgung waren. In der damaligen Zeit waren das vor allem Christinnen und Christen in der römischen Provinz von Kleinasien, so heißt das damals. Heute würde man sagen Türkei, zumindest das Gebiet war das so. Und sie haben unter der römischen Tyrannei und Verfolgung und Ausgrenzung gelitten. Wenn wir also gleich den Text lesen und hören werden, dann wird uns wahrscheinlich eins bewusst werden. Wir in Deutschland, in Merkmühl, im sogenannten christlichen Abendland, wir sind nicht Zielgruppe für diesen Brief. Dieser Brief wurde an Menschen geschrieben, denen es anders ging, die nicht so privilegiert waren, wie wir es sind. Aber ich bin mir sicher, auch wenn die ursprüngliche Zielgruppe eine andere war, dann kann der Bibeltext uns heute auch etwas sagen. Sogar sehr konkret und sehr deutlich. Ihr dürft gespannt sein. Ich lese uns 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 5 bis 11. Ihr könnt mitlesen. Alle aber miteinander, bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wach. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Wir nehmen uns kurz Zeit und lassen den Text auf uns wirken. Drei Gedanken von mir dazu. Ein erster. Mitgefühl. Wenn ich das lese und mir bewusst mache, an wen diese Worte gerichtet sind, wenn ich mir diese Berichte von Open Doors oder anderen Quellen anhöre, erfahre das bis heute, vielleicht sogar jetzt in diesem Moment, Christinnen und Christen, gerade auch wegen ihres Glaubens, verfolgt und unterdrückt werden und wurden. Und ich weiß, dass auch hier im Raum Menschen sitzen, die Biografien oder wo die Eltern oder Großeltern Biografien haben, wo auch Verfolgung herrschte, dann macht mich das betroffen. Es bewegt mich. Ich spüre eine Verbundenheit mit diesen Menschen. Ich fühle mich mit ihnen irgendwie verbunden. Auch wenn ich da niemanden kenne, der Glaube scheint irgendwie ein Band zu spannen. Christus sagt selbst, wir sind Geschwister in Gott. Wir sind wie ein Leib. Und wenn es dem einen Teil wehtut, dann leiden die anderen Teile mit. Und es fällt mir schwer, damit umzugehen, weil ich da irgendwie nichts dagegen machen kann. Man fühlt sich so hilflos, das zu hören. Man kann nichts dagegen machen, außer Gebet. Jesus selbst ruft auf dazu, an verschiedensten Orten in der Bibel. Auch Paulus sagt, wir können nein, eigentlich sagen sie es noch viel stärker, wir sollen einander unterstützen und das im Gebet. Wir können einander tragen im Gebet. Das ist nicht nur irgendwas Dahergesagtes. Da scheint irgendwo eine Kraft drin zu stecken, die wir vielleicht oder ganz sicher manchmal unterschätzen. Es wird ganz konkret dazu aufgefordert, für Menschen, die in Verfolgung sind, zu beten. Und das ist in der Predigt vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich mache das jetzt gleich. Ich bete. Guter Gott, mich bewegt und berührt, dass es Menschen gibt, die wegen deinem Namen und wegen dem Glauben an dir verfolgt, bedroht werden und manchmal auch sterben müssen. Mich schmerzt es. Stehe du ihnen bei, sei du ihnen nahe, versorge du sie mit deiner Liebe. Versorge du sie mit all dem, was sie brauchen. Schenke Bewahrung und Befreiung. Und mach, dass unsere Welt zu einem Ort werden kann, wo niemand mehr, egal für welchen Glauben auch immer, wo niemand Verfolgung fürchten muss. Amen. Ein zweiter Punkt. Dankbarkeit. Zu spüren, dass andere Menschen wegen ihres Glaubens solch ein Leid ertragen müssen, macht mir deutlich, wie gut es uns geht. Dass wir hier Gottesdienst feiern können. Einfach so. Das ist so ein Privileg. Und das ist keine Schadenfreude oder keine Überheblichkeit, im Gegenteil, das ist ganz tiefe Dankbarkeit für dieses unverdiente Geschenk. Denn dass wir in so einer privilegierten Lage sind, dass bei uns Meinungsfreiheit herrscht, Religionsfreiheit, das ist ein Geschenk. Denn in welche Familie wir hineingeboren wurden, das hatten wir nicht in der Hand. In welches Jahrhundert, in welches Zeitalter wir hineingeboren wurden, das hatten wir nicht in der Hand. In mir bewirkt das Dankbarkeit, denn es macht mir bewusst, dass es uns so gut geht und dass es nicht normal ist und nicht automatisch ist, dass es uns so gut geht. Dass es vielmehr etwas ganz Besonderes ist, denn weltweit gesehen gibt es wahrscheinlich fast keine Menschen, denen es so gut geht wie uns. Und diesen Dank, auch den will ich vor Gott bringen, für dieses unverdiente Geschenk Danke sagen und auch hier nicht nur darüber reden, sondern es gleich tun. Ich bete. Danke Gott, dass es uns so gut geht. Danke, dass wir Meinungsfreiheit haben, dass wir Religionsfreiheit haben, hier in diesem Land. Danke, dass wir wegen unseres Glaubens keine Nachteile befürchten müssen. Mach, dass dieses hohe Gut nicht verloren geht. Gib uns viel mehr Mut, für diese Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit einzustehen und diese immer wieder neu zu verteidigen. Amen. Ihr merkt, diese zwei Punkte, die nehmen das Thema Christenverfolgung ganz direkt auf. Aber das sind auch zwei Punkte, die jetzt mit dem Bibeltext, um den es ja heute geht, eigentlich gar nicht so direkt was damit zu tun haben. Daher noch ein dritter und letzter Punkt zum Schluss, der ganz konkret auf diesen Text fußt. Vertrauen aus Demut. Mit dem ersten Satz setzt Petrus hier gleich einen ganz starken Akzent. Bekleidet euch mit Demut. Alle aber miteinander, bekleidet euch mit Demut. Das übersetzt Luther so. Diese Übersetzung ist, wenn man ins Griechische hineingeht, nicht so ganz korrekt, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment besser verständlich ist. Denn das Wort, was im Griechischen steht, das kommt eher von dem Wort anbinden. Bindet euch an in Demut. Das versteht man nicht auf dem ersten Schritt. Da muss man genauer hinschauen, denn es kommt von einem Wortursprung, wo es eigentlich darum ging, dass Sklaven einen Schurz oder eine Schürze angebunden haben, um ihre Kleidung zu, um ihren Dienst zu tun und anderen zu dienen. Und dieser Schurz, dieses Anbinden eines Dienerschurzes, das meint dieses Wort, bekleiden. Und ohne Zweifel hat Petrus hier an die letzte Nacht vor dem Kreuz bei Jesus gedacht. Erinnert ihr euch? Das letzte Abendmahl? Was hat Jesus getan? Alle kamen zusammen, waren kurz vorm Essen und es war kein Diener da, wo denen die Füße wäscht. Das ist wie bei uns Hände waschen, damals Füße waschen. Dann hat Jesus den Schurz genommen, diesen angebunden. Und hat allen seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er, der Ranghöchste, keine Ahnung, der Chef in diesem Haufen, bindet die Schürze an und wäscht seinen Jüngern die Füße. Jesus lebt in diesem Moment Demut vor. Und genau an diese Stelle will dieser Vers hier Anklang geben. Bekleidet euch mit Demut, zieht einen Schurz an und dient einander, so wie Jesus euch gedient hat. Dient einander, ordnet euch einander unter, helft euch gegenseitig. Und diesen demütigen Menschen, die sich selbst unterordnen, die anderen dienen und sich selbst erniedrigen, denen wird Gott helfen. Die wird Gott erhöhen. Für Christinnen und Christen, wo der Brief ja adressiert war, die ja selbst verfolgt wurden, muss diese Botschaft also unvorstellbar herausfordernd gewesen sein. Die waren verfolgt von Menschen und jetzt schreibt Petrus, dient denen. Das ist schier nicht auszuhalten. Eine unglaublich große Herausforderung, aber verbunden mit einem Versprechen. Gott selbst wird die Knie, die gebeugt sind, wieder aufrichten. Gott selbst wird die, die sich erniedrigen, wieder erhöhen. Und das ist eine Botschaft, die bis heute nichts an Aktualität verloren hat. Dieser Text sagt uns, demütigt euch, zieht euch den Schurz der Diener an, dient einander, nicht nur den Freunden, sondern auch denen, die es nicht gut mit euch meinen. Gott wird euch erhören. Amen. Ich lade uns